Ein Prozess, der eine überraschende Wendung nimmt. So heißt das Thema heute Abend. Ein Prozess, der eine überraschende Wendung nimmt. Gerichtsprozess. Weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt. Richterin Barbara Salesch. Vielleicht schon mal gesehen. Oder der, wie heißt der andere? Richter Alexander Holt. Oder ganz, ganz schwierig finde ich ja die Frau Kalvas, die Leute dann so richtig vorführt und abwatscht. In ihrer Sendung natürlich alles frei erfunden, aber irgendwie haben wir uns dran gewöhnt und schauen uns gerne die Not und das Elend von anderen Menschen an. Manchmal auch mit dem erhobenen Zeigefinger. Und dafür werden ja manchmal auch die Christen angeklagt, als würden wir uns für was Besseres halten, denen das nicht passieren kann. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament, eine Begegnung von Jesus, die eine Vorgeschichte hat. Die Vorgeschichte haben wir eigentlich, die letzte Woche hier waren, schon so ein bisschen gehört. Jesus erhebt im Tempel den Anspruch für sich, dass er lebendiges Wasser geben kann, dass er den Lebensdurst von Menschen stillen kann. Ein großartiges Angebot eigentlich. Ein Angebot, das er mit großer Überzeugtheit von sich selber macht. Das verärgert viele religiöse Führer. Und sie machen den Tempelwachen Stress und sagen, warum habt ihr ihn nicht gleich verhaftet? Also wenn jemand sowas von sich behauptet, den kann man doch gleich mal ins Gefängnis werfen. Das ist Gotteslästerung, das kann doch keiner von sich sagen. Das ist die Vorgeschichte. Dann kommt Jesus wieder an den Ölberg. Am nächsten Morgen war er wieder früh im Tempelhof. Das ganze Volk kam zu ihm. Da setzte er sich hin und fing an, sie zu unterrichten. Mitten dort hinein zerrten die Theologen und die Pharisäer eine Frau, die sie gerade beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau ist soeben beim Ehebruch erwischt worden. Mose hat uns im Gesetzbuch das Gebot gegeben, solche Frauen durch die Steinigung zu töten. Und du, was sagst du dazu? Das sagten sie, um Jesus in eine Falle zu locken. Denn sie wollten einen Grund finden, um ihn anklagen zu können. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb etwas mit dem Finger auf die Erde. Doch sie stürmten weiter mit ihren Fragen auf ihn ein. Da sagte Jesus zu ihnen: Der von euch, der noch nie etwas Falsches getan hat, etwas, das gegen Gottes Gesetz ist, der soll als erster einen Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb etwas auf den Boden. Als sie das gehört hatten, gingen sie einer nach dem anderen fort. Dabei entfernten sich die Ältesten zuerst. So blieb die Frau schließlich allein in der Mitte übrig. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie alle? Hat keiner das Urteil an dir vollstreckt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh nach Hause und lebe von nun an nicht mehr gegen Gottes Willen. Mein erster Punkt: ins Rampenlicht gezerrt. Die Frau ist in flagranti erwischt worden beim Ehebruch. Jetzt fragt man sich natürlich, wie haben die Pharisäer das Timing hingekriegt, dass sie erstens dabei waren und sie erwischt haben, dann sie rechtzeitig im frühen Morgen in den Tempel zerren können. Ist das nicht alles schon eine Intrige? Ist da wirklich was passiert oder nicht? Frage ich mich. Ich weiß nicht. Vielleicht ist wirklich was passiert und die Frau wird jetzt angeklagt. Aber offensichtlich ist, hier soll Jesus in eine Zwickmühle geführt werden. Er soll, egal was er macht, zeigen, dass er diesen Anspruch, den er vorher erhoben hat, gar nicht ausfüllen kann. Dass er gar nicht der sein kann, der von Gott gesandt ist und der jetzt das Leben bringt. Das will man ihm so richtig öffentlich vorführen und sagen, dieser Jesus, der behauptet das zwar, aber wenn man ihn mal auf die Probe stellt, dann weiß er gar nicht richtig, was er machen soll. Denn wenn Jesus jetzt diese Frau steinigen lässt, was ja die Anforderung der Gelehrten ist, sie sagen, das dürfen wir nach dem Gesetz des Mose, das müssen wir sogar. Eine Frau, die wir in flagranti erwischt haben, die Ehe gebrochen hat, die hat das verdient. Wenn er sie steinigen lässt, ist natürlich sein Auftritt als jemand, der Liebe predigt, sofort zerstört. Was ist das für ein Rabbi, der töten lässt im Namen Gottes? Wenn er sagt, wir steinigen diese Frau nicht, dann maßt er sich an, diese Schuld vergeben zu können. Denn Gott kann nur Schuld vergeben. Und damit lästert er wieder Gott als Mensch in ihren Augen, der ja für sie immer noch ein Mensch ist, noch nicht als Gott erkannt. Jesus ist in eine Falle gelockt. Und die Frau wird missbraucht für diese Falle. Sie ist sozusagen ein doppeltes Opfer oder ein Täter und Opfer, könnte man sagen. Im Ehebruch erwischt und dann in die Öffentlichkeit gezerrt. Im Tempel, wir haben gehört, ganz viele Menschen sind früh am Morgen schon um Jesus herum, um zu hören, was er denn jetzt lehrt. Eine große Öffentlichkeit. Menschen aus dem ganzen Land sind zusammengekommen zu diesem großen Fest und sie alle wollen Jesus hören und dann dieser Störfall, dieser Zwischenfall. Da wird die Frau hereingezerrt, alle wundern sich, alle staunen, was passiert denn jetzt? Und die Frau wird in die Öffentlichkeit gerissen, ins Rampenlicht gezerrt. Und es gibt drei Parteien, die jetzt diese Szene ganz genau beobachten. Das eine, die Frau selbst. Sie muss in diesem Moment um ihr Leben fürchten. Sie sieht diesen aufgebrachten Mob. Sie weiß, hier sind noch hunderte andere, die Jesus zuhören. Und wenn die jetzt alle Steine nehmen und das wirklich in die Tat umsetzen, dann ist mein Leben beendet. Was mag in dieser Frau vor sich gehen, die so öffentlich vorgeführt wird? Was mag in den Prominenten vor sich gehen, die so öffentlich in der Presse vorgeführt werden, die betrogen worden sind oder die betrogen haben? Wie kann man sich gegen so einen zur Schau gestellt werden, eigentlich wehren? Was macht das mit einem? Mit ganz persönlichen Dingen, die dann so in der Öffentlichkeit verhackstückt werden, muss man ja sagen. Die eine Gruppe der Pharisäer, die Jesus in die Falle locken und die natürlich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen sind und überlegen, was macht Jesus jetzt? Wie können wir ihn jetzt endlich überführen und abführen lassen. Wir brauchen ja einen Grund, ihn verhaften zu lassen. Und das Dritte, die Masse der Schaulustigen, die natürlich jetzt sehr gespannt sind. Das ist so ein bisschen ein Kick nochmal in den Religionsgesprächen, die sie gerade haben. Jetzt nochmal so live in einer Gerichtsverhandlung dabei zu sein. Ein Prozess beginnt. Wie wird jetzt der große Richter Jesus entscheiden? Was wird er tun? Was wird er mit dieser Frau tun? Wie wird er sich verhalten? Jesus soll dingfest gemacht werden. Er soll sein wahres Gesicht zeigen. Das ist der Trick bei dieser Falle. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen, ich kenne die auch. Man kommt in eine Situation, manchmal sogar unverschuldet, und egal was man macht, es kann nur schlimm ausgehen. Kennt ihr das, wo man so zwischen schlimm und schlimmer wählen muss, wo man das Gefühl hat, wenn ich mich so verhalte, ist es verkehrt und wenn ich mich so verhalte, ist es auch verkehrt. Irgendjemandem tue ich jetzt weh oder Unrecht oder kann gar nicht allen gerecht werden. Ich glaube, ihr kennt solche Situationen. Ich glaube, Eltern kennen auch solche Situationen und ihr kennt die vielleicht auch aus eurer Situation als Kinder, wenn man mit Geschwistern streitet und dann die Eltern jetzt entscheiden sollen und gar nicht wissen, auf welcher Seite sie sich jetzt befinden oder wer jetzt Recht hat und wer jetzt gerade die Wahrheit sagt und wie man sich eigentlich verhalten soll. Und manchmal gibt es so Situationen, wo man das Gefühl hat, egal was ich mache, ich kann es nur falsch machen. Der zweite Punkt, zwischen den Fronten. Jesus steht zwischen den Fronten. Alle sind gespannt, was er jetzt macht. Was macht er? Ich lese es uns noch mal vor. Das sagten sie, um Jesus in eine Falle zu locken. Denn sie wollten einen Grund finden, um ihn anklagen zu können. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb etwas mit dem Finger auf die Erde. Er sagt erstmal gar nichts. Die große Frage ist, was hat er auf die Erde geschrieben? Ich habe nachgeguckt unter Erde, im Bibellexikon geforscht, in Kommentaren geforscht. Alle fragen sich, was hat er auf die Erde geschrieben? Aber es hat dummerweise keiner der Umstehenden aufgeschrieben. Wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht mal, ob sie das lesen konnten, was Jesus geschrieben hat. Wir wissen, dass Jesus lesen und schreiben konnte, aber ob die anderen das konnten, wissen wir nicht. Die Gelehrten sicherlich. Die Masse der Menschen nicht, aber die Gelehrten sind ja hinterher eher etwas verschüchtert verschwunden. Also die werden bestimmt nicht aufgeschrieben haben, was da stand. Was hat Jesus geschrieben? Warum schreibt er es auf die Erde? Ist das ein Bild dafür, dass wir Menschen Geschöpfe Gottes sind, die aus der Erde geschaffen worden sind? Ist es ein Bild für den Sand, für die vielen Sandkörner, für die Nachkommen Gottes, will Jesus sagen, auch diese Frau ist ein geliebter Mensch, den Gott geschaffen hat, ein Nachkomme Abrahams, dem viele Nachkommen verheißen sind, so wie die Sandkörner am Meer. Hat er einfach nur Zeit gewinnen wollen? Hat er sie überraschen wollen mit der Antwort? Sie stürmen auf ihn ein. Sie können das nicht aushalten, dass Jesus nicht in ihre Falle tappt. Und sie fragen ihn weiter und wollen wirklich, dass er jetzt mal irgendwas macht, irgendwas tut, irgendwie Farbe bekennt. Sie stürmten weiter mit ihren Fragen auf ihn ein. Da sagte Jesus zu ihnen, der von euch, der noch nie etwas Falsches getan hat, etwas, das gegen Gottes Gesetz ist, der soll als Erster einen Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb etwas auf den Boden. Als ob nichts gewesen wäre. Jetzt stellen wir uns die Szene nochmal vor. Jesus schreibt da auf den Boden, um ihn herum Hunderte, die hören wollen, die aufgebrachten Pharisäer, die zitternde Frau, die nicht weiß, wie es mit ihrem Leben weitergeht. Und Jesus bückt sich und schreibt auf den Boden. Was würdest du in so einer Situation denken? Was würdest du jetzt erwarten? Die Pharisäer macht das eigentlich nur noch wilder, weil sie merken, hier ist jemand, der souverän mit dieser Situation umgeht, den wir nicht einfangen können in unsere Spielchen. Jemand, der vielleicht sogar über diesen Dingen steht, eine ganz andere Sicht darauf hat. Der Prozess, dieser Rechtsprozess, den sie hier angezettelt haben, wo sie bei dem Urteil schon angekommen sind und sagen, diese Frau muss doch jetzt gesteinigt werden. Sie haben das Urteil schon gefällt, nimmt jetzt eine ganz andere Wendung. Dadurch, dass Jesus erstmal schweigt und schreibt. Vom Kläger zum Täter, ist das die Wendung in diesem Text? Jesus spricht sie an und sagt, der von euch, bei Luther steht, ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Vor 2 Jahren habe ich schon mal hier gepredigt, auch über so ein ähnliches Thema, ging es um Sex und solche Dinge. Machen wir nicht so oft im Christustreff, aber da war es so. Und da haben wir am Eingang Steine verteilt. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. War jemand damals da und hatte so einen Stein in der Hand? Ja, einige erinnern sich. Da habe ich auch über dieses Thema geredet und habe dann hinterher gesagt, so, jetzt kann man fröhlich Steine werfen, hat aber keiner gemacht. Auch in dieser Geschichte ist es so, die Leute haben die Steine schon bereit, um jemanden zu steinigen, den sie jetzt beim Sündigen erwischt haben. Und Jesus öffnet ihnen die Augen für eine ganz andere Wirklichkeit, nämlich für ihre ganz persönliche eigene Situation. Man könnte sagen, er nimmt sie ins Visier und sagt, wer noch nie gesündigt hat, der kann jetzt mal loslegen und Steine werfen. Und dann heißt es interessanterweise, fand ich sehr interessant, dabei entfernten sich die Ältesten zuerst. Warum wohl? Weil sie sich im Laufe des Lebens selbst sehr gut kennengelernt haben. Und wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Und wer weiß, wozu er selbst fähig ist, der wird nicht so schnell das Urteil über andere sprechen. Der wird nicht so schnell den Stab brechen über Menschen, die in ihrem Leben an dieser Stelle versagen. Die Ältesten gehen zuerst. Jeder entdeckt bei sich selbst etwas, was nicht in Ordnung ist. Und merkt, ich kann nicht der Richter werden für einen anderen Menschen. Ich kann nicht einen anderen Menschen beurteilen und verurteilen und schon gar nicht töten im Namen Gottes. Sie gehen und denken über sich selber nach. Dieser öffentliche Schauprozess nimmt eine ganz interessante Wendung, weil Jesus sich nicht hineinziehen lässt in diese menschlichen Spielchen der Anklage, des Verurteilens, des Abrichtens, des Richtens. Jesus sieht die Frau mit anderen Augen. Als alle weg sind, spricht er sie an. Und zum ersten Mal kommt sie selbst ins Spiel. Und er fragt sie, wo denn die Leute alle sind, die sie gerade noch angeklagt haben. Und es ist keiner mehr da, der sie anklagt. Und dann sagt Jesus, dann tue ich das auch nicht. Hat keiner das Urteil an dir vollstreckt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh nach Hause und lebe von nun an nicht mehr gegen Gottes Willen. Rückzug ist angesagt bei denen, die die Frau so richtig vorführen wollten und die Jesus so richtig vorführen wollten. Rückzug. Aber auch eine neue Perspektive für das Leben dieser Frau. Jesus sagt nicht, naja, das ist ja alles nicht so schlimm. Jetzt geh mal nach Hause und vergiss das Ganze. Sondern Sünde ist und bleibt Sünde. Und das ist das, was wir, glaube ich, verstehen müssen, wenn wir Christen sind, dass Jesus Sünde nicht beschönigt. Er sagt nicht, naja, schwamm drüber oder so schlimm war es ja gar nicht. Oder ich verstehe ja auch deine Situation, dein eigener Mann ist ja ganz furchtbar, natürlich musstest du jetzt den anderen suchen oder was auch immer. Oder ja, es ist einfach so über dich gekommen, konntest du auch nichts für. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass wir meinen, wir wüssten viele Dinge heute anders und besser, als man sie damals wusste. Und wir entscheiden vieles danach, wie wir selber es empfinden. Und wie die Mehrheit es empfindet. Und Ehebruch ist schon fast salonfähig. In manchen Zeitschriften, ich weiß nicht, wie oft ihr zum Friseur geht, aber wenn man da mal liest, in manchen Frauenzeitschriften oder so, da gibt's dann schon diese Tipps. Das belebt eine Ehe, das erfrischt, mal so einen Seitensprung, das ist doch was Tolles. Dann findet ihr wieder neu zueinander, dann weißt du, was du an deinem Partner hast. Also als ob das das Leichteste und Schönste der Welt wäre. Und auf der anderen Seite sehen wir auch in den Medien, wie zerstörerisch das ist. Wie das Menschenleben wirklich in ganz große Not bringt. Bis dahin, dass Ehen zerbrechen, dass Menschen leiden auf allen Seiten, die Familien, die Freunde, die Kinder vor allem, aber auch der Mensch, der so eine Trennung erlebt. Gott hat die Gebote gegeben, auch das Gebot, die Ehe nicht zu brechen. Weil er die Menschen liebt und weil er will, dass wir einander so etwas nicht antun, sondern zueinander stehen, beieinander bleiben, das Vertrauen nicht missbrauchen, füreinander da sind. Aber da, wo das nicht gelingt, ist die Vergebung größer als die Schuld. Gott ist bereit zu vergeben. In unserer heutigen Zeit denkt man dann, na gut, wir ändern mal die Gebote, dann gibt's nicht mehr so viel Vergehen gegen die Gebote. Also das kann Gott doch eigentlich gar nicht so gemeint hat. Jeder aufgeklärte Mensch weiß doch, dass sowas dazugehört und. Nein, die Gebote Gottes bleiben die Gebote Gottes und sie sind uns gegeben für ein gutes Leben. Aber die Vergebung ist viel größer als die Sünde. Und genau das macht Jesus an diesem Beispiel deutlich. Es geht gar nicht darum, jetzt um des Gesetzes willen dieser Frau noch das Leben zu nehmen, sondern er schenkt ihr das Leben, ein ganz neues Leben, ein freies Leben, ein von Schuld befreites Leben, indem er ihr sagt, jetzt geh du hin und tu das nicht mehr, sündige nicht mehr. Ich glaube, dass wir das in unserer Zeit neu verstehen müssen. Dass wir nicht weiterkommen im Miteinander, indem wir die Gebote Gottes abschwächen und verändern. Wir müssen lernen, zwischen der Schuld und dem Menschen zu unterscheiden. Gott liebt den Menschen, den sündigen Menschen und nimmt ihn an. Und stellt sich sogar gegen die, die uns anklagen, stellt sich auf unsere Seite. Schreibt irgendwas in den Sand, geht nicht diesen Weg der Anklage und des Verurteilens, sondern nimmt den sündigen Menschen an und stellt ihn auf einen neuen Weg. Das ist Evangelium, das ist das, was Gott uns anbietet. Jesus hat das Gesetz nicht aufgehoben, sondern er hat es, wenn man so will, sogar verschärft. Er hat gesagt, wenn jemand eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Also er sagt nicht, Ehebruch gibt's nicht mehr, schaffen wir ab, ist zu schwierig für die Menschen, schafft sowieso keiner, das einzuhalten. Sondern er verschärft es sogar noch, indem er sagt, wenn jemand bewusst sich in solche Situationen begibt, dann ist das schon Sünde. Und dennoch hat jeder Mensch die Chance, bei Jesus angenommen zu sein, geliebt zu sein, anzufangen, neu anzufangen und einen neuen Weg zu gehen. In seiner großen Güte und Barmherzigkeit. Das kriegen viele Menschen nicht übereinander. Und wir kriegen es manchmal auch nicht übereinander. Wir verurteilen auch manchmal andere oder zeigen mit Fingern auf sie. Dabei müssten wir wissen, dass wir erst einmal bei uns selber anfangen müssen. So wie die, die schon die Steine in der Hand hatten und dann beschämt weggehen mussten, weil sie merkten, ich kann das gar nicht verurteilen, ohne ein Urteil über mich selbst zu sprechen. Das ist die Einstellung, die wir Christen haben sollten. Die Gebote Gottes ernst nehmen, aufrecht erhalten, uns daran halten, danach leben. Alles tun, was wir können, sie einzuhalten. Aber uns selbst und all denen, die es nicht schaffen, so wie wir es auch nicht schaffen, immer wieder zuzusprechen, dass Jesus uns nicht ablehnt, uns nicht verurteilt, sondern den Ausweg geschaffen hat. Der Prozess nimmt ein anderes Ende. Der Richter selbst vergibt, richtet uns neu auf und schickt uns wieder zurück in unser Leben mit einem neuen Vorzeichen und sagt, das musst du nicht mehr tun. Tu es nicht mehr. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für diesen neuen Blick auf das Leben, auf unser Leben. Herr, wir alle scheitern. Immer wieder. An uns selbst, an unseren hohen Zielen, die wir nicht einhalten können. An Dingen, die uns locken und verlocken und in die Irre locken. An Lust und Frust. Vergib uns. Vergib uns auch, wo wir mit Fingern auf andere zeigen, wo wir meinen, besser zu sein, wo wir denken, vielleicht sogar in deinem Namen Urteile zu fällen. Vergib uns. Und richte unseren Blick auf deine große Barmherzigkeit, auf die gute Botschaft, dass du die Sünder liebst, dass du uns annimmst. Dass du gekommen bist, um das Gesetz zu erfüllen und dass du es getan hast, dass du ohne Schuld warst und trotzdem für uns die Schuld auf sich genommen hast. Danke dafür. Danke, dass wir bei dir sicher sind. Amen. Interessant fand ich noch, nachdem die Ältesten gegangen war, steht hier, so blieb die Frau schließlich allein in der Mitte übrig. In der Mitte derer, die nicht gegangen waren, der Schaulustigen, der Unentschlossenen. Vielleicht bist du jemand, der jetzt innerlich zurückgeht und sagt, ja, ich muss bei mir selbst anfangen. Vielleicht bist du noch ein Schaulustiger. Dann möchte ich dich ermutigen, die Steine niederzulegen und niemanden zu verurteilen.